Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Zunehmend macht die Rede von einer Krise der Demokratie die Runde. Laut Umfragen scheint das Vertrauen in Institutionen und Prozesse zu schwinden, die Erwartungen vieler Bürger und Bürgerinnen an Beteiligung und Gerechtigkeit sich nicht zu erfüllen. Eine Forschungsgruppe Darmstädter Politikwissenschaftler untersucht, ob ein abwertender Blick von oben nach unten, sowohl in den frühen Demokratietheorien des 19. Jahrhunderts als auch heute, die Massen oder den sogenannten Pöbel versucht herabzusetzen oder gar aus dem demokratischen Diskurs auszuschließen. Und es mehren sich Stimmen, die eine solche Repräsentationslücke durch Verfahren der direkten Demokratie füllen wollen. Etwa mit sogenannten BürgerInnen-Dialogen. Würde dem Willen des Volkes so mehr Gewicht verliehen? Damit hat sich ein Forschungsprojekt in Stuttgart befasst. Ingeborg Breuer über Demokratiekonflikte früher und heute.
Ich finde es nicht richtig, dass jemand, der sich über die Folgen des Krieges Gedanken macht und Waffenlieferungen diskutieren möchte, als Lumpenpazifist bezeichnet wird. Das verschafft eine asymmetrische und abwertende Kommunikation und ich sehe nicht, warum der Diskurs so geführt werden muss.
Kritisiert der Politikwissenschaftler Dr. Oliver Eberl den Publizisten Sascha Lobo. Lobo hatte kürzlich im Spiegel einem substanziellen Teil der Friedensbewegung das Etikett des deutschen Lumpenpazifismus umgehängt. Ein solches Etikett habe einzig den Sinn, Positionen auszugrenzen.
Das Gleiche gibt es aber auch bei anderen Diskussionen. Das sieht man natürlich auch bei sozialen Protesten. Ja, und das gehört auch zum Impfen. Ich meine, unabhängig von meiner Meinung zum Impfen, meine ich, dass man Leuten auch zuhören muss, wenn sie eine andere Meinung haben.
Die Abwertung umstrittener Positionen führe nämlich dazu,
dass man die Position nur verstärkt und sie dahin bringt, die Demokratie in Frage zu stellen. Und durch diese Abwertung wird ein Sachkonflikt, wie sollen wir mit dem Impfen umgehen, zu einem Demokratiekonflikt.
Oliver Eberl ist einer der drei Leiter des Darmstädter Forschungsprojekts Der Blick nach unten, soziale Konflikte in der Ideengeschichte der Demokratie. Er fürchtet, dass sich solche Abwertungsdiskurse gegenüber zugegeben oft fragwürdigen Meinungen ausbreiten. Dies könne zu einer zunehmenden Demokratieverdrossenheit führen.
Weil man sagt, wir leben hier in einer Situation, in der die Regierung uns nicht mehr anhört. Und man sieht es jetzt auf drei großen gesellschaftlichen Feldern. Wir haben das in der Klimakrise, wir hatten das in der Migrationskrise als unheimlich herausstechendes Beispiel und wir haben es in der Corona-Krise. Und das können wir uns jetzt nicht alle zwei Jahre jetzt bei der Waffenlieferung als nächstes Thema wieder antun.
In einer Demokratie geht alle Macht vom Volk aus. Demokratie ermöglicht die Teilhabe vieler an politischen Entscheidungsprozessen. Und wir sind das Volk, das war der Slogan, mit dem DDR-Bürger und Bürgerinnen 1989 für Freiheit und Demokratie kämpften. Aber wer gehört zum Demos, zum Volk? Sind wirklich alle Stimmen gleich anerkannt? Oder werden manche Stimmen als sozusagen demokratiegefährdend abgewertet? Anstoß für die Forschungen zum Blick nach unten war jedenfalls, so Projektleiter Professor Dirk Jörke,
dass wir aktuell etwas beobachten können, nämlich die Abwertung bestimmter Bevölkerungsgruppen in einer Situation, in der es zu Demokratiekonflikten gekommen ist, also in Situationen, wo grundsätzlich nochmal verhandelt wird, wer gehört überhaupt dazu, wer darf die Stimme erheben in einem demokratischen Prozess. Und das hat uns dazu geführt, zu schauen, in einer Phase, in der das schon mal verhandelt wurde, nämlich zu Beginn der liberalen Demokratie im 19. Jahrhundert.
Die Darmstädter Politikwissenschaftler lenken ihren Fokus auf die, so wörtlich, Anatomie des abwertenden Blicks von oben. Ein Blick, der gegenwärtig zu verzeichnen ist, der aber vor allem die politischen Demokratietheorien des 19. Jahrhunderts prägte. Einen abwertenden Blick von oben nach unten warf etwa der französische Demokratieanalytiker Alexis de Tocqueville auf eine von ihm besuchte Wahlveranstaltung in England im Jahr 1833.
Ein sehr turbulentes und ekelhaftes Spektakel. Der Saal war voll mit neugierigen Menschen, die meisten von ihnen eindeutig aus den unteren Schichten. Ihre Gesichter waren von den Zeichen der Erniedrigung geprägt, die man nur von den Menschen in den Großstädten kennt.
Und der britische Denker John Stuart Mill befand, dass die Demokratie vor den Massen geschützt werden müsse.
Solange die Erziehung fortfährt, so kläglich unvollkommen zu sein, der Unwissenheit, namentlich der Selbstsucht und Brutalität der Massen zu begegnen.
In Wahlveranstaltungen wird heftig diskutiert bis zum Prügeln. Das wird natürlich so benutzt, dass man dann fragen kann, ja, sind die Leute überhaupt fähig zur Demokratie, wenn sie sich bei Wahlveranstaltungen schon so benehmen. Und dieser Diskurs, der führt dazu zu sagen, dass nur wer sich zivilisiert verhält, also wer seine Kinder ordentlich erzieht, wer Alkohol nur in Maßen genießt, wer gesittet diskutiert, wer pünktlich zur Arbeit geht, nur diese Leute können als zivilisiert gelten.
Übrigens hatten auch frühsozialistische Schriftsteller keineswegs einen idealisierten Blick auf, Zitat Heinrich Heine, die große, rohe Masse, welche die einen das Volk, die anderen den Pöbel nennen.
Was die Perspektive aber unterscheidet, ist, dass diese frühsozialistischen Perspektiven immer fragen, welche Forderungen können von unten gestellt werden, die das Ganze verändern.
Gibt Dr. David Salomon, ebenfalls Projektleiter, zu bedenken.
Während die Elitenperspektive, die wir untersuchen, eben immer fragt, wie kann das Volk auf das Niveau gehoben werden, das wir Bürgerlichen schon erreicht haben. Und vor allem, wie kann verhindert werden, dass die Demokratisierungsforderungen einhergehen mit Forderungen nach allzu starken Eingriffen in die Eigentumsverhältnisse. Der Weg zur liberalen Demokratie ist eben auch der Weg zu einem Demokratiebegriff, der die Ordnung des Privateigentums stärkt und nicht bedroht.
Das Volk, die Massen, das war der Pöbel. So analysiert es der Bremer Politikwissenschaftler Philipp Mano. Und der Pöbel sollte nicht mitbestimmen, sondern durch andere, bessere Akteure mitrepräsentiert werden. Das bedeutet, so Mano,
damit das Volk regieren kann, muss die Menge ausgeschlossen werden.
Ein solcher Ausschluss allein passt freilich nicht zur Idee einer liberalen Demokratie. Deshalb gab es insgesamt 3 Strategien, die Masse einzuhegen. David Salomon.
Zum einen gibt es die Möglichkeit, die entsprechenden Bevölkerungsgruppen schlichtweg abzuwerten, um die Forderungen abzuwehren. Eine zweite Strategie wäre aber auch zu sagen, wir versuchen, die entsprechenden Bevölkerungsgruppen zu integrieren, gehen auf die Leute zu, die protestieren, und versuchen auf diese Weise eine Umarmungsstrategie. Und die dritte Strategie wäre eben zu fragen, was kann man an institutionellen Prozessen und Verfahren entwickeln, die vielleicht bestimmte Forderungen durchlassen, aber andere ablocken, bestimmte Bevölkerungsgruppen ausschließen, Form des Zensuswahlrechts, der förmlichen Ausgrenzung, all solche Dinge.
Natürlich sind die Demokratien unserer Zeit über solche Strategien der Gängelung, der Erziehung oder gar der Beschränkung des Wahlrechts für die ungebildeten oder nicht von ihrer Arbeit leben könnenden Schichten hinaus. Dennoch geht die Darmstädter Forschungsgruppe der Frage nach, ob es nicht auch heute erneut einen Blick nach unten gibt, der bestimmten Bevölkerungsgruppen die Demokratiefähigkeit abspricht. Oliver Eberl.
Im 19. Jahrhundert wurde noch diskutiert, ja, wer darf denn überhaupt mitmachen? Aber heute müsste man ja so weit gehen zu sagen, so jetzt hat jemand eine Grenze überschritten und darf nicht mehr mitmachen. Und das ist natürlich viel problematischer. Es gibt allerdings Forderungen auch im Diskurs, die dann genau sich gegen die Unterschicht richten. Also weil Sozialschmarotzer müssen nicht auch noch wählen dürfen.
Der amerikanische Politikwissenschaftler Jason Brennan etwa erwägt in seinem Buch Gegen Demokratie, demokratische Partizipation auf eine Elite der Wissenden zu beschränken oder gar eine Wählerzulassungsprüfung einzurichten. Denn nicht alle Wähler seien informiert genug, vernünftige Wahlentscheidungen zu treffen. Ähnlich auch der deutsche Ökonom und Unternehmensberater Markus Krall. Er fordert, Empfängern von Transferleistungen das Wahlrecht zu entziehen. Und wenn die Amerikaner die weiße abgestiegene Industriearbeiterklasse als White Trash, als weißen Abfall bezeichnen, dann könnte man auch das als ein Wiederaufleben des Pöbeldiskurses in der Gegenwart bezeichnen. Wortverwandt ist das Wort Pöbel auch mit den Populisten, deren demokratische Kompetenz ja durchaus in Zweifel gezogen wird. Dirk Jörke.
Wenn man Menschen als populistisch bezeichnet, sagt man immer gleich, ihr gehört irgendwie nicht dazu. Das ist natürlich Wasser auf den Mühlen derjenigen, die als Populisten bezeichnet werden. Weil sie dann wiederum sagen, dass die Eliten, ob es jetzt die Politiker sind oder auch vielleicht Journalistinnen und Journalisten, dass sie von denen nicht respektiert werden. Und das setzt diese Dynamik in Gang, die wir seit einigen Jahren erleben können und die sicherlich für eine demokratische Kultur eigentlich sehr, sehr toxisch ist.
Das Toxische sei, dass politischer Streit um Sachfragen mehr und mehr zu einem Streit um die Grenzen der Demokratie werde. Der argumentative Ausschluss unliebsamer, populistischer Positionen zerstöre die Voraussetzungen für die demokratische Auseinandersetzung, meint auch der Politikwissenschaftler Philipp Mano. Die Neigung, die eigene Position mit der Demokratie selber kurz zu schließen, sei höchst undemokratisch. Oliver Eberl.
Was wir sehen ist, sehr viele Sachkonflikte werden zu Demokratiekonflikten und dass es in diesen Demokratiekonflikten auch wieder zu Abwertungsdiskursen kommt.
Diese Abwertung umstrittener Positionen führt wiederum dazu, dass sich eine nicht zu unterschätzende Zahl von Bürgern und Bürgerinnen politisch nicht mehr repräsentiert fühlt.
Es geht nicht um die Krise der Demokratie als Demokratieprinzip,
analysiert Professor André Bechtiger, Politikwissenschaftler an der Uni Stuttgart.
Es geht mehr um eine Krise aktuell praktizierter demokratischer Politik. Also das, was die repräsentative Politik uns liefert, führt bei vielen zu Verdrossenheit und Unmut. Und das ist nicht das, was Sie von demokratischer Politik sehen wollen.
Deshalb mehren sich Stimmen, eine solche Repräsentationslücke durch Verfahren der direkten Demokratie zu füllen. Volksbegehren, Referenden oder auch BürgerInnenforen könnten dem Volk einen größeren Einfluss auf die politischen Entscheidungsprozesse ermöglichen. Gerade populistische Parteien fordern, der Volkswille solle mehr Gewicht in der Politik haben.
Das hat auch eine andere Studie von uns gezeigt. Populistische Bürgerinnen und Bürger, also wenn man sie fragt, hätten sie gerne mehr direkte Demokratie, unbedingt.
Mit seiner Mitarbeiterin Saskia Goldberg ging André Bechtiger in einem DFG-Projekt der Frage nach, ob sogenannte dialogische BürgerInnenforen ein Weg aus der Krise der Demokratie sein könnten.
Die Idee dahinter ist, dass diese Bürgerinnenforen ein Spiegel und ein Filter sind. Ein Spiegel, weil sie eben nicht über Wahlen gemacht werden, sondern über das Losprinzip. Und wenn das Losprinzip funktioniert, dann haben wir ein repräsentatives Abbild der Bevölkerung, also wo man dann mit anderen Bürgerinnen und Bürgern darüber diskutiert. Das ist immer angeleitet und man kriegt auch ausgewogene Informationen.
In einer repräsentativen Umfrage untersuchten Saskia Goldberg und André Bechtiger, wie Bürger und Bürgerinnen selbst die Rolle von solchen Bürgerinnenforen sehen. Mit dem Ergebnis:
Diejenigen, die daran teilnehmen, sind meistens sehr begeistert und würden auch sofort sagen, ja, klasse, das müssen wir wieder machen, so haben wir uns noch nie über Politik unterhalten. Das Problem sind mehr diejenigen, die daran gar nicht teilnehmen können. Das ist ja kein offenes Forum, wo alle eingeladen sind.
Bei denen, die nicht teilnehmen, überwiegt die Skepsis, insbesondere gegenüber den Entscheidungsbefugnissen solcher Foren. Erst recht, weil solche Versammlungen oft gerade einmal 30 bis 50 Teilnehmer umfassen. Und die, die nicht an den Foren teilnehmen, wollen keinesfalls,
dass diese Bürgerinnenforen bindende Entscheidungen treffen könnten. Die möchten auch eine enge Koppelung ans repräsentative System. Also möchten zum Beispiel, dass dort eben auch politische Akteure in diese Foren integriert werden. Und die sind auch ganz klar der Meinung, dass die sehr groß sein müssen. Und wenn Empfehlungen gemacht werden, dass dann auch ganz klare Mehrheiten solche Empfehlungen machen sollten, damit man das draußen überhaupt als legitim empfindet.
Interessant sei aber, hebt André Bechtiger hervor,
dass Menschen, die nicht zufrieden sind, wie Demokratie läuft, dass die offener sind, dass solche Bürgerinnenforen bindende Entscheidungen machen können. Die wollen mitreden und möchten auch alternative Foren, weil sie einfach unzufrieden sind mit dem, was sie aktuell kriegen.
Allerdings zeigen Untersuchungen, dass weder bei Volksentscheiden, wo alle BürgerInnen über ein bestimmtes Thema entscheiden können, noch bei Bürgerforen, wo eine repräsentativ ausgewählte Gruppe mitreden soll, das ganze Volk seinen Willen bekundet, weiß Professor Dirk Jörke.
Das Problem bei der sogenannten direkten Demokratie ist, dass wir empirisch sehen, dass wir da noch stärker als bei Wahlen sozialen Bias haben. Das heißt, je schlechter die Einkünfte sind, beziehungsweise je geringer die Schulbildung ist, umso weniger wahrscheinlich ist, dass diese Person sich an diesem neuen Verfahren der direkten Demokratie beteiligt. Ja, also das ist eine Sache. Es gibt natürlich dann auch Versuche, das über Losverfahren so ein bisschen auszuhebeln, aber so ganz gelingt das nicht.
Die Krise der repräsentativen Demokratie wird also auch durch direkte demokratische Verfahren nicht gelöst. Es sei vielmehr nach wie vor eher der abwertende Blick von oben, der unliebsame Positionen von unten aus dem demokratischen Diskurs ausgrenzt. Und deshalb gelte es, so Oliver Eberl,
dass man die Diskursfähigkeit erhöhen muss. Man muss mehr aushalten. Also ich glaube, man muss dieses Gefälle, das ja auch zwischen Eliten oder Gebildeten und Ungebildeten oder verschiedenen Äußerungsformen besteht, das muss man besser aushalten lernen. Also ich glaube, dass es in unserer jetzigen Diskussion einen starken Trend dazu gibt, nur das Gleiche anzuerkennen. Und das sehe ich ein bisschen als so eine Wiederkehr dieses Problems. Wenn sich die Unterschichten aber nicht in der angemessenen Form äußern können, können sie nicht mitmachen bei der Demokratie.